Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Heute purzelten sie also die Preise bei der Leipziger Buchmesse. In der Kategorie Belletristik darf sich die Autorin Barbie Markowitsch freuen. Ihr Buch Mini-Horror ist ein Kaleidoskop der Ängste, ein comicartiges Spiel mit Worten und Bildern, lustig und derb zugleich. Augenzwinkernd bedient sie sich bei Mickey Mouse. Den Juror Moritz Basler hat das Buch begeistert.
Barbie Markowitsch hat jedenfalls eine markante Alternative zur gängigen Autofiktion gefunden. Rasant, seriell und pop-affin. Mit Mickey und Minnie leuchtet, vibriert jede der 26 Geschichten und 104 Zusatzskripte dieses Buches vor Lust, Energie und gutem Willen, bevor sich die akuten Ängste und historischen Traumata aufs Neue zu creepy Formen des Mini-Horrors verdichten.
Gleich hören wir die Autorin Barbie Markowitsch persönlich. Außerdem sind wir bei Nikolaus Stehmanns Abschiedsinszenierung in Zürich, Max Frischs Biedermann und die Brandstifter. Und wir schauen mit dem Intendanten des Berliner Humboldt-Forums auf die neue Ausstellung Kunst als Beute. Zur Verleihung des Leipziger Buchpreises hat die Juryvorsitzende Insa Wilke heute auf der Buchmesse eine überaus politische Rede gehalten. Sie drehte sich um die Reaktionen oder auch Nichtreaktionen von Kulturschaffenden auf das Hamas-Massaker vom 7. Oktober und Israels Reaktion in Gaza.
In den vergangenen 6 Monaten hieß ein zentraler Vorwurf Schweigen. Auch manches Schweigen ist das einer einzelnen Person und nicht das eines Kollektivs. Es kann viele Gestalten und Gründe haben, kann, muss vielleicht sogar gedeutet und interpretiert werden. Es ist nicht zwingend gleichzusetzen mit Gleichgültigkeit. Vielleicht ist bei vielen, die schwiegen, sogar das Gegenteil der Fall gewesen. Ein Bewusstsein dafür, wie Worte verletzen, wie jedes Wort ein Nichtgesagtes mit sich bringt, wie ein gut gemeintes Wort auf nicht wieder gut zu machende Weise trifft, weil es der Lage und dem Gegenüber nicht gerecht wird.
Und im besten Fall entstehen aus dem Innehalten und Schweigen bald neue, starke Bücher. Für den aktuellen Jahrgang wurden also heute die Preise der Leipziger Buchmesse vergeben. In der Kategorie Belletristik bekommt ihn die Autorin Barbie Markowitsch für ihr Buch Mini-Horror. Markowitsch ist Jahrgang 1980, geboren im serbischen Belgrad. Sie hat Germanistik studiert und lebt seit 2006 in Wien als Romanautorin, Dramatikerin und Hörspielautorin. Direkt nach der Preisverleihung konnten wir sie in unseren Ü-Wagen auf der Leipziger Buchmesse lotsen. Herzlichen Glückwunsch, Frau Markowitsch, zu diesem Jahr nicht zu Ihrem ersten Preis.
Ja, danke. Dankeschön.
Wenn ich Sie vorstelle als Romanautorin, Dramatikerin und Hörspielautorin, greifen diese drei Formen Ihrer Autorinnenschaft in diesem Buch Mini-Horror ineinander? Es ist ja kein klassischer Roman.
Ja, vielleicht kann man das sagen. Ich wäre selber jetzt nicht so weit gegangen. Es ist schon ein Prosaband für mich, aber es ist schon eins mit einem kleinen Formexperiment, und zwar der Imitation des lustigen Taschenbuchs.
Mhm. Es gibt, wenn ich das richtig verstanden habe, von Ihnen geschriebene Geschichten, aber auch einen Gastbeitrag, ein Mini-Horror-Theaterstück und sehr viel Bonusmaterial. 105 Einsatz-Horrorszenarien mit Bildern dazu, eine Art Comic in Prosa, sagt die Jury. Was ist das für eine neue Form auch der Kollaboration mit anderen, die Sie da gesucht haben?
Ja, ich habe überall erzählt, was ich so mache, und ich habe Freunde, mit denen ich gern Sachen mache, und es ist kein Theaterstück, es ist ein Rollenspiel von Thomas Brandstätter, der mit mir auch mein letztes Buch gemacht hat, also das Spiel dazu, und das wollte ich unbedingt dabei haben, weil es eine lustige quasi Verwirklichung einer der Geschichten bietet. Oder die Geschichte von Mercedes Kornberger hat perfekt dazu gepasst, zu dem Titel Mini-Horror. Und ich dachte mir, vielleicht wäre das lustig, und warum macht das eigentlich niemand, in die eigenen Bücher Leute einzuladen, die gut dazu passen, wie Rapper? Ich weiß nicht. Ja, ich wollte es mal ausprobieren einfach.
Das ist Ihr 6. Buch, das 2., das Sie auf Deutsch geschrieben haben, kurz nach Corona, als das Thema Angst sehr dominant war in der Gesellschaft. Was für Ängste erlebt und durchlebt Ihr Heldenpaar Minnie und Mickey?
alle möglichen, es handelt sich wirklich um kleine irrationale Ängste, um einen Mückenstich, der das ganze Bewusstsein irgendwie okkupiert, oder um auch Identitäts-, Persönlichkeitsängste. Eine Person wird sich plötzlich unsicher, ob sie noch lebt oder nicht. Ja, also verschiedenste Arten, ganz viele Sozialängste, also vor gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten, Phänomenen und Gewalt. Mhm. Möglichkeiten, solche Sachen. Ich glaube, es ist eine ganz schön breite Palette.
Das sind zwar junge Erwachsene in der heutigen Welt, den Horror erleben sie mitten im modernen Alltag in Wien vermutlich. Was aber haben die beiden mit den berühmten Comicfiguren zu tun, Minnie und Mickey?
Nach meinem letzten Buch, Die verschissene Zeit, hatte ich ein bisschen ein Bedürfnis, dass meine Charaktere schon die Gesellschaft, sie meinen quasi auch, ansprechen, dass man sie nicht als fremd abstempelt und irgendwo in die Ecke legt. Und da ist mir eingefallen, diesen Trick mit Mickey und Minnie anzuwenden, da sie international berühmt sind und allen gehören. Mhm. Das war so kurz gefasst.
Aber die früheren Bücher, glaube ich, sie sprechen das an, die verschissene Zeit, die waren durchaus schwergewichtiger, oder? Also da ging es ja auch um die Jugoslawienkriege. Ist dieses neue Buch leichter? Sie haben eben auch so das Lustigsein betont oder trotzdem auch ziemlich derb? Es geht ja um Horror.
Ich finde keinen riesigen qualitativen Unterschied, außer dass ich hier vom Stil her auch ein bisschen einfacher gegangen bin sozusagen, da es zu dem Format Comic auch gut gepasst hat. Das hat mich ein bisschen in eine Richtung geführt und vielleicht ist das, was jetzt so auch einfach zu lesen ist für andere Menschen und was es so verdaulich macht. Aber im Grunde ist es ähnlicher Ton. Also ich finde das in allen Büchern, die ich schreibe.
Ja, wie ist denn der Ton von Barbie Markowitsch?
Ja, so wie jetzt auch. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich eine Prise ernst und dann irgendwas Witziges und dann überrasche ich mich selbst und uns alles mit einer Einsicht, die durch diesen Witz gekommen ist. Das ist circa, wie ich überhaupt denke und funktioniere.
Inwieweit haben Sie sich denn auch sprachlich an der Comic-Ästhetik orientiert? Gibt es da Verbindungen?
Ja, ich habe alte Mickey-Maus-Hefte hervorgekramt und wieder gelesen und habe ein paar Sachen rausgepickt, die mir gut gefallen. Unter anderem diese Zeitangaben, kleinen Kästchen, 5 Minuten später und so, währenddessen, ich weiß nicht. Und die Einfachheit, vielleicht habe ich auch ein bisschen, seit ich wusste, dass es mit dem Comic zu tun hat, in Bildern gedacht.
Mhm. Ja. Und wie lässt sich die Bildästhetik des Buches beschreiben?
Die Bilder von Ivana Klitschkowitsch, das ist genau die schlechten Mickeys. Ich weiß nicht, ich liebe vielleicht auch für dieses Buch, habe ich mir ein bisschen erlaubt, eine Art Trash und sozusagen etwas, was nicht sehr hochliterarisch ist, in die Literatur reinzulassen. Und sowas Ähnliches hat sich die Illustratorin auch erlaubt mit diesen kleinen Mickeys und Minis.
Und ist diese Mini vielleicht auch so eine Art alter Ego von Ihnen?
Ja, aber auch Mickey. Das ist dann schwer auseinanderzuhalten. Und Mini ist nicht immer ein alter Ego von mir. Ich bediene mich sehr viel bei mir in allen Geschichten, die ich schreibe, aber auch bei anderen Leuten oder bei Geschichten oder ja, also ich nehme alles, was mir gut vorkommt.
Wie ist das jetzt für Sie, auf Deutsch zu schreiben? Zweites Buch auf Deutsch.
Beginnt normal zu sein. Mhm. Ja, ich habe bemerkt, dass das aufgeht, soweit ich einsehen kann, und verlasse mich darauf, dass die meisten Sachen eh noch lektoriert werden können, falls ich Fehler mache, und seitdem bin ich entspannt.
Mini-Horror. Die Autorin Barbie Markowitsch hat für dieses Buch heute den Leipziger Buchpreis in der Kategorie Belletristik bekommen. Können Sie jetzt entspannt auf der Buchmesse bleiben oder wird es jetzt gerade stressig?
es bricht die Hölle aus an medialer Aufmerksamkeit. Ich habe mich schon vorher davor gefürchtet und jetzt ist es echt geworden. Schauen wir mal.
Das ist jetzt Mini-Horror oder Maxi-Horror?
Ja, es ist ein Mini-Horror. Ich werde das, glaube ich, schon überleben. Ja, aber viel Ruhe wird nicht sein, glaube ich.
Danke für dieses Gespräch, Barbie Markovic.
Danke, danke auch.
Und wir machen das rund mit einer kurzen Geschichte aus dem Buch, die Barbie Markovic für unser Programm gelesen hat.
Selbstständig. Ein Mann ist in der Früh zur Arbeit gegangen. Dort ist er in seinem ergonomischen Stuhl gesessen, hat versucht, sich zu motivieren. Zwischendurch hat er tatsächlich Sachen erledigt. Der Mann hat während seiner Arbeitszeit noch bei einer Sitzung zugehört und hat nachher beim Kaffeetrinken erfahren, was alles in der Firma nicht stimmt und wer mit wem jetzt nicht mehr redet. Dann ist der Mann zu seinem ergonomischen Stuhl zurückgekehrt. 8 Stunden, nachdem er zur Arbeit gekommen war, ist er wieder gegangen und musste noch zum Fitnessstudio. Es hat sich, wie schon oft, herausgestellt, dass die Zeit im Fitnessstudio sehr schnell vorbeigeht. Jetzt ist es schon 21.30 Uhr und der Tag ist fast aufgebraucht. Mit großem Schrecken stellt der Mann fest, dass die Arbeit sein Leben gefressen hat. Mit diesem Gedanken im Kopf geht der Mann am Abend an einem Shared Office Space vorbei. Auf einer Tafel neben der Eingangstür steht die Abkürzung SOS. Aus dem offenen Fenster im Erdgeschoss hört er, wie jemand leise weint. Der Mann geht weiter, da es unhöflich wäre, sich von draußen einzumischen. Er biegt um die Ecke und verlässt die Geschichte. Aber wir sind alle noch da und jemand weint im dunklen Zimmer, die Tränen tropfen auf die Tastatur und wir erkennen die Person, sobald sie aufsieht. Es ist Mini. Mini weint im Shared Office Space, weil sie unmöglich alles schaffen kann. Ihr Leben erinnert an die Märchen, in denen ein König einer jungen Frau, die er im Keller eingesperrt hat, befiehlt, sie soll bis zum Morgengrauen tausende Körner nach Farbe sortieren und wenn sie es nicht schafft, wird er sie umbringen lassen. Und die junge Frau schafft es jedes Mal irgendwie. Meistens durch ein Wunder oder weil ihr jemand hilft. Sie legt sich ins Zeug und schafft es. Am nächsten Abend gibt es dann eine neue unmögliche Aufgabe. Sie muss hunderte Hemden besticken oder irgendwas anderes Unmögliches vollbringen. Der Unterschied zum Märchen liegt darin, dass Mini sich in der Realität selbst diese unmöglichen Aufgaben erteilt, damit sie weiter im Spiel bleibt und nicht vergessen wird, damit sie weitere Aufgaben bekommt. Denn Mini ist selbstständig. Sie sitzt auf einem Platz, auf dem schon 3 verschiedene Grafikdesignerinnen Burnout bekommen haben. Relikte der Bemühungen dieser verbrannten ArbeiterInnen hängen noch an der Wand und warnen Mini jeden Tag, dass das, was sie macht, nie genug sein kann, aber dass sie ebenso in Gefahr ist, zu viel zu machen. Deswegen weint sie, weil sie jetzt nicht weiß, ob sie Gas geben oder Pause machen oder ins Fitnessstudio gehen oder E-Mails schreiben soll.
Barbie Markovic aus ihrem Buch Mini-Horror, erschienen im Residenzverlag und heute ausgezeichnet mit dem Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik. Morgen früh sprechen wir dann im Deutschlandfunk Kultur nach 7 mit dem Preisträger der Kategorie Sachbuch-Essayistik. Der Kunsthistoriker Tom Holert hat ihn bekommen für sein Buch circa 1972, Gewalt, Umwelt, Identität, Methode. Diese Spielzeit ist die letzte Saison für Nicolas Stehmann als Intendant am Schauspielhaus Zürich und seinen Dramaturgen Benjamin von Blomberg. Gemeinsam nehmen sie sich Max Frischs Biedermann und die Brandstifter vor. 65 Jahre nach der Uraufführung an diesem Haus, damals missverstanden vom Publikum. Max Frisch musste seine satirische Absicht anschließend mit einem Epilog verdeutlichen. Nicolas Stehmann erzählt das Stück über bürgerliche Verlogenheit vermutlich unmissverständlich.
Er ist kein Brandstifter.
Woher weißt du das?
Ich habe ihn doch selbst gefragt. Und überhaupt kann man eigentlich gar nichts anderes mehr denken in dieser Welt? Ihr die ganze Zeit mit euren Brandstiftern, das ist ja zum Verrückt werden.
Schrei mich nicht an.
Ich schrei nicht dich an, Babette, ich schrei ganz allgemein.
Ja, schreit dich doch gar nicht an.
Und überhaupt kann man eigentlich nichts anderes mehr denken in dieser Welt? Das ist zum Verrücktwerden, ihr mit euren Brandstiftern die ganze Zeit.
Zum Verrücktwerden!
Er ist kein Brandstifter! Ich habe ihn doch selbst gefragt!
Biedermann und die Brandstifter, Nicolas Stehmanns Abschiedsinszenierung am Züricher Schauspielhaus. Christoph Leibold kommt direkt aus der Premiere. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Nimmt Stehmann eindeutig Partei in seiner Inszenierung oder kann man ihn auch missverstehen?
Naja, Eindeutigkeit ist ja Stehmanns Sache immer noch nie so gewesen. Also er mag ja seit jeher so viele Bedeutungsebenen, keine einengenden Lesarten. Und es war eben auch ein schillernder Abend. Ich sage jetzt mal kunterbunt, wie die vielen verschiedenfarbigen Benzinkanister, die so im Laufe der Vorstellung auf die Bühne getragen werden. Aber es gibt schon so eine recht deutliche Grunddeutung, die erkennbar wird. Also anders als herkömmliche Lesarten, wo Biedermann ja so der Typus des Mitläufers ist, der zum Beispiel die Nazi-Diktatur erst möglich gemacht hat, ist Biedermann hier bei Stehmann eigentlich der eigentliche Brandstifter. Also ist der, der sich gegen alle anderen wendet, die so seine Behaglichkeit, seine Biederkeit, seine bequeme Lebenshaltung, seine Privilegien in Frage stellen. Also Biedermann lebt ja auch bei Frisch schon auf Kosten seines angestellten Knechtlings, den er um seine Erfindung betrogen hat, damit ist er reich geworden. Und er ist auch einer hier bei Stehmann, dieser Biedermann, der seine überkommene Weltanschauung, alle, die sie kritisieren, diese Weltanschauung, die diffamiert er als Brandstifter. Er sagt so sarkastisch, ja, wegen diesen Brandstiftern darf man ja gar nichts mehr sagen heute, nicht mehr rauchen in der Öffentlichkeit, Frauen nicht mehr angrapschen. Also ihm seinen Lebensstil, seine patriarchale Weltanschauung madig machen, die diffamiert er als Brandstifter, ist damit aber der eigene geistige Brandstifter. Er rechtfertigt damit seine Brandstifterei und das ist eigentlich damit eine sehr heutige Figur, weil so diese Typen, die zurück wollen zu einem Gesellschaftsbild des, ich sag's jetzt mal, prototypischen alten weißen Mannes, wo angeblich die Welt noch in Ordnung war, die begegnen uns ja nicht nur in einer Figur wie Donald Trump, sondern überall, wo Populisten auf dem Vormarsch sind. Und das erkennt man aber, ohne dass jetzt solche Namen hier genannt werden müssen.
Ja. Stehmanns Intendanz war ja nicht gerade konfliktfrei. Gemeinsam mit von Blomberg wollte er erreichen, dass sich das Züricher Schauspielhaus stärker den gesellschaftlichen Diskursen öffnet, auch auf der Bühne, mit dem Resultat, dass es eine heftige politische Debatte über zu viel Wokeness gab. Der Intendantenvertrag wurde nicht verlängert. Das klingt jetzt beinahe so, als würde er dann jetzt zum Abschied doch nochmal nachlegen oder gibt er sich biederer als sonst?
Ja, es wirkt wie so eine versöhnliche Geste, den Biedermann zu machen. Er hat auch gesagt, ich will Zürich nicht verlassen, ohne mal Frisch inszeniert zu haben. Aber es ist natürlich genau ein Reflex, die Inszenierung auf die Situation, die Sie beschrieben haben. Die Bühne ist nämlich die Verlängerung des Zuschauerraums auf die Bühne, im Pfauen. So diese alt-rosa, blumengemusterte Tapete, die setzt sich in der Bühne fort. Die Live-Musiker, es gibt zwei Live-Musiker auf der Bühne, die sitzen umgeben von so einer Balustrade mit Samtrot und Gold, wie die Logen im Theater. Und klar, es gab einen angestammten Teil des Publikums, den es auch wie Biedermann so um Besitzstandswahrung, um Privilegien ging und die das Gefühl hatten, dieses House of Wokeness, um nochmal diese diffamierende Floskel zu verwenden, damit wurde ihnen ihr geliebtes Theater weggenommen. Und gegen die ist diese Inszenierung schon eine recht, finde ich, clevere Spitze. Allerdings wird dann dieses Theaterambiente im Laufe der Aufführung nach und nach demontiert und jetzt bleibt dann so ein bisschen offen. Will jetzt Stehmann sozusagen sagen, hey, ich war jetzt 5 Jahre hier, ihr könnt mich vom Hof jagen, zusammen mit meinem Co-Intendanten Benjamin von Blomberg, aber das alte Theater kriegt er trotzdem nicht wieder, da hat sich so viel geändert. Oder ist es ein Bild für die Gesellschaft, die Biedermann bewahren will und gerade weil er so verkrampft daran festhält und den Wandel verweigert, ist dann doch eben der Demontage dem Untergang preisgibt.
Wie war das denn schauspielerisch heute Abend?
Ja, das ist eigentlich auch noch sehr schön. Biedermann wird nämlich gespielt von einer Frau, Patricia Zielkowska. Am Anfang so als Max Frisch, Looker-like, so mit Krawatte, Hemd, 50er-Jahre-Hosen, Hornbrille. Später wird sie so wie so ein Wutbürger, zorniger Troll mit Koboldfrisur. Irgendwie eine Parodie des Biedermanns, aber dann doch nicht eine Parodie, weil eben noch die Travestie dazu kommt, so eine Art Verfremdung, dann wird es eben nicht so Plattenkarikatur. Und sie spielt das ganz wunderbar mit so einer aufgeräumten Altherren-Jovialität. Die macht gern Späße, dieser Biedermann, solange sie auf Kosten anderer gehen. Und hat aber dann immer wieder so Kühe von Aggression, sobald die materiellen und ideellen Besitzstandswahrungen angegriffen werden. Und dann gibt es noch Nils Bohrmann und Heike Seeler, die spielen das Dienstmädchen und die Ehefrau, also Travestie auch hier, und die beiden Brandstifter, die einziehen, Schmitz und Eisenring, die dann auch irgendwie sowas sind wie die Geister Wie der Mann rief mit seiner Brandstifterei. Dann wird er sie nicht mehr los und dann wird er quasi erst recht einer von ihnen und überholt sie. In gewisser Weise in der Brandstifterei. Also das kennen wir auch wieder von Politikern, die so den rechten Rand rechts überholen wollen und am Ende spielen sie ja doch nur denen in die Hände.
In der Süddeutschen Zeitung wurde vor ein paar Tagen spekuliert, dass Stehmann vielleicht als Intendant der Berliner Volksbühne in Frage kommen könnte. Wäre er denn geeignet als Nachfolger des verstorbenen René Polesch?
Ja, da lässt sich trefflich drüber spekulieren. Also vielleicht nochmal hier, Zürich ist ein sehr gutes, aber ich sag's mal in aller Vorsicht mit dicken Anführungszeichen, normales Haus. Die Volksbühne war immer schon anders, ein Haus auch dezidierter Handschriften. Mein Castorf kommt nicht wieder, Polesch ist tot. Und wenn es aber jemanden mit einer ganz anderen, aber doch sehr eigenen Handschrift gibt, mit eigenen Zugriffen, dann wäre natürlich Stehmann schon einer. Von daher würde ich sagen, ein Versuch wäre es wert. In Zürich hier haben sie das Neumarkttheater, sie haben die Winkelwiese, aber das Schauspielhaus ist das zentrale Haus, der Fixstern. Und in Berlin mit den beiden Spektrumhäusern, da geht es auch eher mit so einer spezifischen Ausrichtung. Von daher würde Stehmann mit seiner sehr speziellen eigenen Art wohl vielleicht wirklich besser nach Berlin passen als nach Zürich. Also ein Versuch wäre es wert, finde ich.
Max Frischs Biedermann und die Brandstifter, jetzt aber erst nochmal in Zürich. Christoph Leibold über Nikolaus Stehmanns Abschiedsinszenierung als Intendant am Schauspielhaus Zürich. Besten Dank.
Bitteschön.
Die Süddeutsche Zeitung berichtet heute auf einer ganzen Seite über Schändungen von KZ-Gedenkstätten und Schmähungen der dort Beschäftigten, insbesondere am Beispiel Buchenwald, als sei es nicht schwer genug, an so einem Ort zu arbeiten. Bis 1990 gab es in der dortigen Dauerausstellung schockierende Exponate, unter anderem Alltagsobjekte, die aus menschlicher Haut gefertigt worden waren. Doch immer wieder wurde die Echtheit angezweifelt. Deshalb hat die KZ-Gedenkstätte Buchenwald diese Objekte jetzt forensisch untersuchen lassen. Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard berichtet.
Als 1954 die erste Dauerausstellung auf dem Gelände des vormaligen Konzentrationslagers Buchenwald auf dem Ettersberg bei Weimar eröffnet wurde, stachen dort auch besonders abstoßende Exponate ins Auge. Ein kleiner Lampenschirm aus Menschenhaut gefertigt, ein durchschossenes Herz in Formalin, tätowierte Menschenhaut. Dazu Fotos von Schrumpfköpfen. Das Ziel war, die Besucher zu überzeugen, indem man ihnen die besondere Grausamkeit und Unmenschlichkeit der SS an extremen Zeugnissen vor Augen führte. Seit 1990 geht man in der Gedenkstätte anders mit menschlichen Überresten um, erklärt Jens-Christian Wagner, der Direktor der Buchenwald-Stiftung. Seitdem gelte,
dass wir in unseren Ausstellungen ganz bewusst keine menschlichen Überreste zeigen. Und zwar sowohl aus didaktischen Gründen, Stichwort Überwältigung, als auch aus ethischen Gründen, die sich, glaube ich, selbst erklären, aber auch aus konservatorischen Gründen.
Eigentlich müssten menschliche Überreste, auf Englisch Human Remains, bestattet werden, meint Wagner.
Gleichwohl sind diese Human Remains Beweise für die hier begangenen Verbrechen.
Diese Verbrechen aber würden zurzeit wieder einmal stark in Frage gestellt. Immer wieder auch festgemacht an Zweifeln über die Echtheit etwa eines Lampenschirmes aus Menschenhaut. Das würde in den sozialen Medien quasi ständig angezweifelt. Andererseits fragten aber auch viele Besucher nach den menschlichen Überresten.
Das heißt, wir waren in den vergangenen 1-2 Jahren mit einer Ausgangslage konfrontiert, die zum einen beinhaltet, dass wir ständig mit geschichtsrevisionistischen Leugnungen der Verbrechen am Beispiel der Human Remains konfrontiert sind. Und gleichzeitig haben sich dann aber auch Zweifel breit gemacht bei uns im Haus an der Qualität bisheriger Gutachten.
Bereits in den Jahren 1979 und 1992 hatte es Gutachten gegeben, die nur teilweise die menschliche Herkunft, etwa tätowierter Haut, bestätigten. Deshalb hat die Gedenkstätte den Kriminalbiologen Mark Benecke beauftragt, noch einmal genau zu untersuchen, ob das Leder des Lampenschirmes menschlichen Ursprungs ist.
Das sieht vom Porenmuster und von der Mehrstrahligkeit dieser Haaransatzstellen wie menschliche Haut. Und es steht nicht in Einklang mit tierischer Haut. Also es ist sowohl ein Einschluss als auch ein Ausschluss. Und die Erbgutuntersuchung hat dann auch gezeigt, dass es menschliches Erbgut ist.
Die Untersuchung des durchschossenen Herzens läuft noch. Problematisch ist, dass sowohl das Gerben der Haut als auch das Konservieren in Formalin das Erbgut beschädigt. Das macht den Nachweis so schwierig. Bei dem Schrumpfkopf, der Gedenkstätte erst 1985 übergeben wurde, deutet vieles darauf hin, dass es sich um ein Imitat handelt. Zum Beispiel stammt das Haar höchstwahrscheinlich von einem Pferd. Die tätowierten Hautstücke aber stammen mit größter Wahrscheinlichkeit von ermordeten Häftlingen in Buchenwald. Zumal einige Stücke schon auf im April 1945 gemachten Fotos im gerade befreiten KZ zu sehen sind.
Wir müssen mit der Information über die Provenienz und die Geschichte dieser Exponate in die Öffentlichkeit gehen und der medialen Fake History, die wir insbesondere in Social Media sehen, eine wissenschaftlich begründete, quellengestützte, seriöse Information entgegensetzen.
Die Untersuchungsergebnisse befinden sich nun auf der Website der Gedenkstätte. Bleibt die Frage, warum die SS überhaupt mit menschlicher Haut umgegangen ist, als ob sie von Tieren stammte. Der große Lampenschirm stand auf dem Schreibtisch des KZ-Kommandanten. Die tätowierte Haut, für die Häftlinge gezielt ermordet wurden, diente dem ersten Lagerarzt für seine Promotion. In der glaubte er nachweisen zu können, dass Tätowierungen Zeichen niederen Kulturstandes und minderer Intelligenz seien. Sein Nachfolger als Lagerarzt ging noch weiter.
Es begann ganz systematisch die Ablösung, Gerbung und Verarbeitung tätowierter Haut von Häftlingsleichnamen, die Verarbeitung zu Alltagsgegenständen, wie zum Beispiel Taschenmesser, Etuis oder auch Lampenschirmen. Alltagsgegenstände, die ja gewissermaßen als Souvenirs für SS-Angehörige hergestellt wurden.
Die Präparation menschlicher Haut gab es auch an anderen KZs, die Souvenirherstellung aber nur im KZ Buchenwald. Gerade deshalb sei es so wichtig, hier sehr präzise zu sein. In Zeiten, in denen Forderungen wie die vom AfD-Rechtsaußen Björn Höcke nach einer 180-Grad-Wende in der Erinnerungskultur immer lauter würden, so Wagner.
Insgesamt haben extrem rechte Angriffe auf die Gedenkstättenarbeit zugenommen. Die ständige Diskreditierung der Gedenkstättenarbeit als sogenannten Schuldkult, was ständig aus der AfD kommt, aber auch Schmierereien von Hakenkreuzen oder dass Besucher den Hitlergruß zeigen, Sieg Heil schreien oder dergleichen. Es ist eine Minderheit, die zunehmend selbstbewusster, lauter und aggressiver auftritt.
Henry Bernhard über neueste Forschungsergebnisse über NS-Verbrechen, aufgearbeitet in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald. Und jetzt gibt's Kulturnachrichten mit Christian Riedl und einem weiteren Preis der Leipziger Buchmesse.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
In der Übersetzungssparte gewann Ki Yang Lee, die das Buch Der Fluch des Hasen von Borat Chung aus dem Koreanischen übersetzt hatte. Ki Yang Lee wurde 1967 in Seoul geboren, studierte Germanistik in Seoul, Würzburg und München. Sie lebt in München und arbeitet als Lektorin, Übersetzerin und Verlegerin. Sie war von der Auszeichnung so überrascht, dass sie keine Dankesrede vorbereitet hatte. Sie sagte, dieser Preis sei
eine große Trost für meine über 20-jährige einsame Arbeit.
Ursula Poprawska und Lothar Quinckenstein werden für herausragende literarische Übersetzungen geehrt. Sie erhalten den Karl-Dedecius-Preis für deutsch-polnische Übersetzungen. Zugleich ehrt die Auszeichnung auch ihr Engagement im Kulturdialog der beiden Länder, wie das Deutsche Polen-Institut in Darmstadt mitteilte. Die Jury hob insbesondere die Übersetzungen von Ursula Poprawska, von Katja Petrowskajas Roman »Vielleicht Esther« und Nino Haratischwilis »Das achte Leben« ins Polnische hervor. Mit Lothar Quinckenstein zeichnet die Jury einen Übersetzer, Lyriker und Literaturwissenschaftler aus, der aus dem Polnischen ins Deutsche übersetzt. Die Jury lobte insbesondere seine Übertragungen der Jakobsbücher von Olga Tokarczuk. Die mit je 10.000 Euro dotierten Preise sollen am 24. Mai in Darmstadt überreicht werden. Die Rektorenkonferenz der Deutschen Musikhochschulen hat betroffen auf die Umfrageergebnisse einer studentischen Initiative gegen Machtmissbrauch reagiert. Die geschilderten Fälle zeigten Missstände und Handlungsbedarfe auf, die ernst genommen und diskutiert werden, teilte die Rektorenkonferenz heute mit. Der Vorstand und die Hochschulleitungen seien dazu in einem engen Austausch. Außerdem bemühe sich der Vorstand um einen direkten Dialog mit der studentischen Initiative. Dazu habe man eine Arbeitsgruppe Antidiskriminierung damit beauftragt, Handlungsempfehlungen für die Musikhochschulen zu erarbeiten, teilte die Konferenz weiter mit. Mehrere Medien hatten in den vergangenen Wochen über die Umfrage der Initiative gegen Machtmissbrauch berichtet. Demnach wurden mehrere hundert Fälle von Beleidigungen, Herabwürdigungen und Übergriffen zusammengetragen. Die Online-Plattform X hat die Konten der rechtsextremen identitären Bewegung wieder freigeschaltet. Sie waren vor rund 4 Jahren wegen mehrerer Verstöße gesperrt worden. Vor rund 2 Wochen hatte das Unternehmen bereits das Konto des Österreichers Martin Sellner wieder aktiviert, der als Taktgeber der identitären Bewegung gilt. In Deutschland wird die Gruppe vom Verfassungsschutz beobachtet. Seit der Übernahme von X durch den Milliardär Elon Musk werden systematisch zuvor gesperrte Konten wieder freigeschaltet.
Kunst als Beute. Unter diesem Motto wurde heute Abend im Berliner Humboldt-Forum eine Ausstellung eröffnet, in der die Geschichte von 10 Raubkunstobjekten aus 3 verschiedenen Epochen exemplarisch aufgearbeitet wird. Zum Beispiel koloniale Raubkunst wie die sogenannten Benin-Bronzen oder der Pferdekopf der Quadriga, den Napoleons Truppen vom Brandenburger Tor erbeutet hatten. Oder auch Silberbesteck und Schmuck aus ehemals jüdischem Besitz. Es geht also um die unrechtmäßige Inbesitz von Objekten in sehr verschiedenen historischen Kontexten. Ich konnte kurz vor der Sendung mit Hartmut Dorgalow sprechen, dem Intendanten des Humboldt-Forums. Guten Abend, Herr Dorgalow.
Hallo, schönen guten Abend, Frau Bürger.
Kunst als Beute. Diese Ausstellung wurde vom Maurits Huis in Den Haag konzipiert und dort auch zuerst gezeigt. Unter welchen Gesichtspunkten wurden diese 10 Fallbeispiele ausgesucht?
Es ist ja eine Ausstellung, die in Den Haag mit großem Erfolg gezeigt worden ist und wo 2 Berliner Museen beteiligt waren. Und die gleiche Auswahl ist jetzt auch hier im Humboldt-Forum zu sehen. Und zwar das Ethnologische Museum und das Museum der Stadt Berlin, die Stiftung Stadtmuseum. Und eben Dachen aus dem Mauritshaus. Und die Ausstellung macht schon in der Objektauswahl deutlich, dass diese Geschichten der jeweiligen Objekte sehr miteinander verschlungen und ineinander verwoben sind. Alle haben einen Bezug zu eher europäischen oder sogar globalen Themen, Nationalsozialismus, Kolonialismus, aber auch die napoleonische Zeit. Die Objektauswahl ist unter verschiedenen Kriterien erfolgt. Dabei waren auch die beiden Gastkuratoren Elin Jongsma und Kel O'Neill ganz entscheidend beteiligt, die eben auch sehr stark sich überlegt haben, wie kann man diese 10 Objekte in Szene setzen.
Und trotzdem fragt man sich, wie sich 3 so unterschiedliche historische Kontexte überhaupt vergleichen lassen. Also klar, es geht immer um Machtdemonstrationen. Um was noch?
Es ist eine Auswahl von 10 Geschichten, die stehen für Tausende. Und das hängt natürlich jetzt auch mit den Sammlungsschwerpunkten der 3 beteiligten Museen zusammen. Hier geht es zum Beispiel beim Ethnologischen Museum natürlich vor allen Dingen um den kolonialen Kontext. Aber das sind zum Beispiel Stücke, die dort ausgewählt worden sind, die auch einen Bezug zum niederländischen kolonialen Imperium in Indonesien hatten. Oder es geht um Napoleon. Das betrifft eben zum Beispiel das Mauritshaus genauso wie Berlin. Es geht vor allen Dingen auch um die Frage, wie gehen wir heute in den Museen weltweit mit diesen Objekten um? Und das ist ja etwas, was die aktuellen Debatten sehr stark prägt. Restitution, digitale Zugänge, Provenienzforschung, das ist eben auch ein ganz wichtiges Anliegen in der Ausstellung, nicht nur Objekte zu zeigen, sondern vor allen Dingen das zu erzählen, was man den Objekten selber gar nicht ansieht, wie stark sie in diesen historischen Zusammenhängen eine Rolle gespielt haben. Zum Beispiel haben wir hier ein Rembrandt-Porträt, das haben die Nazis in den Niederlanden beschlagnahmt für das Führermuseum in Linz. Das sieht man natürlich dem Rembrandt nicht an, auch nicht, dass er nach dem Krieg eines der ersten Stücke war, was an die Niederlande zurückgegeben wurde, die es dann auch an die jüdischen Vorbesitzer restituiert haben, die es wiederum ans Mauritshaus verkauft haben, also an einem einzigen Kunstwerk. Wiederum aus einer ganz anderen Epoche lässt sich eben die Geschichte von nationalsozialistischer Verfolgung, Enteignung und Nachkriegsgeschichten erzählen.
Diese Themen, Sie sprechen das an, Provenienzforschung, Restitution, sind eben längst nicht mehr nur für Expertinnen und Experten interessant. Die Museen sind nicht mehr nur in der Pflicht, ihre Sammlungsgeschichten aufzuarbeiten, sondern eben diese Ergebnisse auch dem breiten Publikum transparent zu vermitteln. Wie verändert sich dadurch unsere Beziehung zu dem, was wir in Museen sehen?
Ich denke, das ist eben auch ein ganz wichtiges Anliegen der Ausstellung, die vielen verschiedenen Möglichkeiten, die gerade zum Teil auch noch in der Erprobung, wenn man so will, sind, einem breiten Publikum hier einmal vorzuführen. Denn ganz klar, Museen sind eben nicht nur ein Ort für schöne Dinge oder interessante Gegenstände, sondern sind natürlich auch immer historische Sachzusammenhänge, historisch verdichtete Knotenpunkte. Und wir wissen, dass uns eben nicht nur die Autorschaft interessieren sollte, von wem es war, sondern auch zum Beispiel, wann es ist, unter welchen Umständen in ein Museum gekommen. Und vor allen Dingen die Frage, was bedeuten denn diese Dinge für uns heute? Und das beginnt bei der Frage der Herkunft, aber natürlich auch geht es um die Zukunft der Objekte. Und wir reden zum Teil zum Beispiel gar nicht mehr von Objekten, wenn wir von Stücken in den ethnologischen Sammlungen reden, sondern da gibt es bisher nur einen englischen Begriff, die Cultural Belongings, weil zum Beispiel viele dieser Exponate für die Herkunftsgesellschaften keine toten musealen Objekte sind, sondern nach wie vor eine ganz lebendige, unmittelbare Bedeutung für sie und ihre Kultur haben.
Ja, klar. Wie ist das für Sie selbst, der sich schon lange intensiv mit dem Thema Raubkunst befasst? Was gibt Ihnen diese Ausstellung Neues?
Man kann die Katastrophen der Vergangenheit nicht heilen. Also auch eine Rückgabe macht die Verbrechen, die mit diesen Stücken verbunden sind, nicht ungeschehen. Sie sind aber dieses Porträt von Rembrandt oder eine barocke Kommode selber sind jetzt quasi Sachzeugen eines viel größeren historischen Zusammenhanges über den eigentlichen Kunstwert hinaus. Das lässt mich sehr skeptisch werden, wenn ich jetzt durch Museen gehe und sage, weiß man denn genau, wann, was, warum, von wem dahin gekommen ist, wie freiwillig war denn das? Und zum anderen, denke ich, ist es eben auch eine ganz starke Aufforderung, neue Formen der Zusammenarbeit zu entwickeln, zum Beispiel zwischen den Museen in den Niederlanden und in Deutschland, aber natürlich auch zum Beispiel mit den sogenannten Herkunftsgesellschaften im Fall der ethnologischen Objekte, also zum Beispiel mit Menschen, die aus Indonesien kommen. Und da wird es auch in der Ausstellung zum Beispiel in einem Film sehr deutlich, wo einer der Nachfahren von jemandem, dem ein Christ gestohlen wurde, geraubt wurde, sich selber dazu äußert und auch die Emotion deutlich wird zwischen ihm und der Begegnung dieses Stückes hier in Berlin.
Die Ausstellung arbeitet auch mit Virtual Reality, um die Geschichten hinter den Objekten zu visualisieren. Was sieht man da noch über jetzt so einen Film hinaus?
Naja, man steht zum Beispiel quasi mit seiner VR-Brille oben auf dem Brandenburger Tor als unter einem da Napoleon einzieht. Also man muss da schon schwindelfrei sein, denn dem Kopf der Quadriga, es ist ja nur ein Pferdekopf überhaupt vom Original erhalten. Auch das ist ja ein interessanter Fakt. Der erzählt ja noch gar nichts von dieser historischen Situation. Und das wird eben in Form dieser VR-Installation deutlich. Aber auch andere Situationen, von denen wir nur ungefähr wissen, wie sie stattgefunden haben, können werden da in Form solcher VR-Installationen für das Publikum zugänglich. Und das Interessante, was ich aus den Niederlanden gehört habe, wo man ja denkt, es sind vor allen Dingen junge Menschen, die sich für solche Virtual Reality-Dinge interessieren. Nein, da war es eher die umgekehrte Erfahrung, dass insbesondere das ältere Publikum besonders lange gewartet hat, um sich endlich mal so eine Brille aufsetzen zu können.
Hartmut Dorgerloh, Intendant des Berliner Humboldt-Forums, über die neue Ausstellung Kunst als Beute, 10 Geschichten. Zu sehen ist sie bis Ende Januar 2025, das ganze Jahr also und noch länger. Herr Dorgerloh, danke fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Und zu sehen ist die Schau übrigens bei freiem Eintritt täglich außer Dienstag. Sie hören Fazit Kultur vom Tage. Als der Künstler Franz Erhard Walter 2017 bei der Biennale in Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet wurde, da war die Überraschung groß. Jahrzehntelang hatte sich kaum jemand für sein Werk interessiert. Dabei war es längst auf der Documenta und schon früh im New Yorker MoMA zu sehen. Walters Arbeiten sind meist aus Stoff und müssen vom Publikum angefasst, also im Grunde aktiviert werden. Die Bundeskunsthalle in Bonn zeigt jetzt eine repräsentative Auswahl seiner Arbeiten und Sabine Oelze wurde Teil des Ganzen.
Bei dieser Arbeit steigt man hinein.
Jeder Mensch ist ein Kunstwerk. Ich bin gerade Teil einer Arbeit von Franz Erhard Walter aus dem Jahr 1969. Um meine Hüften liegt das Ende einer Stoffbahn. Mir gegenüber, circa 5 Meter entfernt, steht die Frau des Künstlers. Das Tuch ist so lang, dass es uns miteinander verbindet.
Das sind einmal Arbeiten, also Ausstellungskopien aus dem ersten Werksatz, damit in den Ausstellungen das Publikum die aktivieren kann. Zu zweit, alleine, zu viert oder zu neunt. Ja, das sind also verschiedene Möglichkeiten.
Susanne Walter ist eine der Co-Kuratorinnen der Bonner Ausstellung. Der erste Werksatz, entstanden in den 1960er Jahren, umfasst insgesamt 58 Objekte, die meisten aus Stoff. Einen Teil von ihnen können die BesucherInnen auf der sogenannten Aktivierungsfläche auspacken, anziehen, aufsetzen. Aktivieren eben. Ein autonomes Kunstwerk, das gibt es im Kosmos von Franz Erhard Walter nicht.
Ich wollte immer ein komplexes Kunstwerk haben, aber wie macht man das? Schon auf die Idee, wenn, dann muss sozusagen der Körper des Betrachters, der Betrachterin, Teil des Werkes werden können. Und dann war der nächste Schritt zu sagen, in einer bestimmten Handlungssituation, wenn die dazu kommt, dann ist die Handlerperson Teil des Werkes definitiv und sie kann sich sogar selbst als Werk sehen in der Handlung.
Erst in der Interaktion mit dem Menschen entsteht das Werk. Wie ästhetisch, wie vielfältig, wie fantasievoll diese Handlungsvorschläge sein können, ist an den Wänden der großen Ausstellungshalle in der Bundeskunsthalle zu sehen. Da hängen oder liegen gelbe Stoffmäntel, rote Mützen oder auch cremefarbene Tücher, sogenannte Handlungsbahnen, die sich zu einem Kreuz ausbreiten und von vier Personen gleichzeitig aktiviert werden können. Als Franz Erhard Walter Anfang der 1960er Jahre mit seinen Arbeiten anfing, wurde er in der Kunstszene wie ein Alien behandelt.
Es gab keine Kategorie der Beschreibung. Ich konnte nicht sagen, ich bin Bildhauer. Maler auch nicht. Ich habe einen neuen Werkbegriff entwickelt. Das war ein Schweberaum.
In Bonn sieht man auch Zeichnungen und Arbeiten, die nach dem sogenannten ersten Werksatz entstanden sind und lange nicht zu sehen und zu aktivieren waren. Manche von ihnen gilt es anzuziehen wie eine Jacke, nur dass man sich dafür auf den Boden legen muss. Oder es gibt Seetunnel, bei denen sich die BesucherInnen durch eine lange Stoffbahn in die Augen sehen. Andere wiederum hängen ganz oben unter der Decke außer Reichweite. Sie befinden sich in der sogenannten Lagerform und sollen ganz allein durch die Vorstellung aktiviert werden.
Das war für mich am Anfang sehr wichtig, dass ich die Lagerform als Werkform definiert habe. Es war weggepackt, aber als Form. Und ich habe darauf gehofft, dass die Betrachter diesen Gedanken mitvollziehen. Also sie müssen praktisch die Stücke in Lagerform auch in der Vorstellung, in der Imagination aktivieren können.
Trotz mehrfacher Dokumentarteilnahmen, Projekten im öffentlichen Raum und Ausstellungen im Museum of Modern Art in New York bereits Ende der 1960er Jahre, Franz Erhard Walter erlebte erst in den letzten Jahren eine neue Wertschätzung, vor allem bei einem jüngeren Publikum. Im November, so erzählt der Künstler, hätte in New York im MoMA unter den jungen BesucherInnen während der Aktivierungen geradezu Festivalstimmung geherrscht.
Ich kann mir selbst nicht richtig erklären. Die fühlen sich einfach angerührt, berührt, es betrifft sie. Die haben geklatscht, als ob eine große Vorwirkung. Und einmal war eine Gruppe, die haben yay, yay, yay gemacht.
Das Offene, Interaktive überträgt sich sofort. Es geht um alles, um den Körper, um Gewicht, Statik, Volumen, aber auch um Zeit und Raum. Auf den ersten Blick erinnern die farbigen Stoffstücke auf dem Boden oder an den Wänden an die Kunst der Minimal Art der 1960er Jahre. Doch genau gegen ihre Weltabgewandtheit arbeitet Franz Erhard Walter an. Susanne Kleine, Kuratorin an der Bundeskunsthalle, betont, dass seine Kunst sowohl demokratisch als auch gemeinschaftsstiftend ist.
Man ist immer im Dialog. Man ist im Dialog mit dem Gegenüber, man ist im Dialog mit dem Werk, man ist im inneren und äußeren Dialog. Also dieser dialogische Moment ist auch ein sehr wichtiger Moment in seinem Werk.
Kunst und Menschen brauchen sich gegenseitig. Darum geht es bei Franz Erhard Walter, einfach gesagt. Diese Ausstellung braucht viele BesucherInnen. Einfach hingehen und mitmachen.
Bilder im Kopf, Körper im Raum, die Schweberäume von Franz Erhard Walter in der Bonner Bundeskunsthalle zu sehen bis Ende Juli. Die gedruckten Feuilletons vom Freitag, die konzentrieren sich allesamt auch auf die Leipziger Buchmesse. Das belegt Hans von Trotha in seiner Kulturpresseschau.
Gelegentlich, meint Cornelius Pollmer in der Süddeutschen, wird das Wort als solches ganz schön überfordert. Von seiner Kraft ist dann die Rede. Dabei, fährt er fort, gibt es sie ja wirklich, die Kraft des Wortes, und so richtig bewusst wird einem das mal wieder, wenn neben kräftigen Worten auch viele schmächtige Wörter durch die Luft fliegen. Thema ist die Eröffnung der Leipziger Buchmesse. Dem Event geben die Feuilletons viel Raum. Dabei zeigt sich, dass es zwei unterschiedliche Ereignisse zu analysieren gibt. Ein eher reportagehaft tagesaktuelles, so wurde der Kanzler, wie berichtet, durch Brüllen unterbrochen und hat darauf seinerseits, wie ebenfalls berichtet, deutlich reagiert, und ein intellektuelles Ereignis. Die Feuilletons entscheiden sich unterschiedlich, je nachdem, für wie anspruchsvoll die Berichterstatter, es sind in diesem Fall alles Männer, die Gedanken des israelisch-deutschen Philosophen Omri Böhm halten, der mit dem Buchpreis für europäische Verständigung ausgezeichnet wurde, und auch die der ihn feiernden Soziologin Eva Illouz. Jens Uthoff gibt sich in der Taz mit der Bemerkung, die Laudatio und Böhms Dankesrede zählen zu den besseren Momenten des Abends, zurückhaltend. Andreas Platthaus findet in der FAZ immerhin, der radikale Universalismus, Omri Böhms Thema, wie er hier ausgeführt wurde, sei ein diskursiv anspruchsvolles Programm. Regelrecht ins Schwärmen kommt Gregor Dotzauer im Tagesspiegel. Wann zuletzt begann eine Leipziger Buchmesse mit einer solchen intellektuellen Herausforderung, fragt er. Die Eröffnungsrede des Philosophen Omri Böhm, aber auch die Laudatio der Soziologin Eva Illouz brillierten mit einer öffentlich selten zu hörenden Gedankendichte. Man sollte den appellativen Charakter der Böhms Profilierung eines meist nur privatistisch verstandenen Freundschaftsbegriffs gegen eine identitär missbrauchte Brüderlichkeit zugrunde lag, nicht unterschätzen. Und wer wissen wollte, in welchem philosophischen Kontext Böhm seine lebensweltlich gesättigte Vision ausgebildet hat, fand Gregor Dotzauers Meinung nach in Eva Illouz eine exzellente Erklärerin. Mit Böhm polemisierte zunächst auch sie gegen den identitätspolitischen Furor, der in der politischen Arena tobt, und empfahl den radikalen Universalismus, also Böhms Buch. Kurz gebrüllt wurde wohl auch am Rande einer anderen Veranstaltung, der in Moskau geborene Schriftsteller Alexander Estis in der Süddeutschen eine Analyse widmet. Dabei ging es weniger um die Macht des Wortes als um die des Schweigens. Bei den russischen Präsidentschaftswahlen wählten Putin-Gegner auch in Berlin eine Protestform, die aus Sowjetzeiten stammt, erklärt Alexander Etis. Es folgt ein Essay über das Wesen der Schlange. Manchmal zieht sich eine Schlange nicht nur vom letzten zum ersten Menschen, sondern auch von einer Epoche hinüber in eine frühere. So scheint es auch am 17. März in Berlin zu sein. Über mehrere Blocks erstreckt sich die Menschenkette, doch die meisten sind nicht bloß gekommen, um ihre Stimme bei der Präsidentschaftswahl abzugeben. Sie folgen dem Aufruf des verstorbenen Oppositionspolitikers Alexei Nawalny zur Aktion Mittag gegen Putin. Um Punkt 12 Uhr sollen sich Putin-Gegner vor den Wahllokalen versammeln. Die meiste Zeit über bleibt die Schlange still, folgt ihrem üblich trägen Gesetz kleiner Schritte. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass der Protest hier ausgerechnet die Gestalt des Anstehens annimmt. War doch die Schlange ein geradezu sprichwörtliches Signe der Sowjetunion. Die Schlange war ein Institut, eine Konstante der sowjetischen Existenz. Alexander Estis nennt die Schlange die Massenverkörperung des Kollektivismus. Er zitiert Gedichte und Lieder über die Schlange und die Sentenz, die Verkürzung der Schlange vor ihm erfreut den Menschen nicht so sehr wie die Verlängerung der Schlange hinter ihm. Am Ende fragt er, jenseits der Aktion am Wahltag, inwieweit die Warteschlangenmentalität mit ihrer unterwürfigen Trägheit, ihrem überlebenssichernden Ein- und Unterordnungsprinzip, ihrem Fatalismus und Opportunismus aus der Sowjetzeit ins heutige Russland hineinragt. Und wir haben gedacht, da hätten einfach einige Leute Schlange gestanden, um zu wählen.
Hans von Trotha mit der Kulturpresseschau. Und das war Fazit mit Britta Bürger.